Diplomatie ein sehr schwieriger Bereich. Die Gesandten der Staaten, sie müssen fähig sein, die Interessen und die Wahrnehmungen des Verhandlungspartners zu erkennen und richtig einzuschätzen. Und sie müssen klug sein, eine Vereinbarung zu suchen, die die wichtigsten Interessen beider Parteien beachtet und dann tragfähige Lösungen suchen. Und außerdem Lösungen, die das Gesicht beider Parteien wahren. Daher ist Diplomatie eine hohe Kunst der Verhandlung, aber steht auch in der Gefahr, so große und zu große und falsche Zusagen zu machen, die letztendlich nicht eingehalten werden, oder unnötigerweise einen Konflikt zu entfachen durch undiplomatische Worte. In unserem Predigtext heute Morgen geht es auch um einen Konflikt, der im Stile von Diplomatie besänftigt wird. Nämlich den Konflikt zwischen Jakob und Laban. Und dieser Konflikt, er geht bereits 20 Jahre lang. Doch auch für uns heute ist dieser Text wichtig und nützlich. Denn wir können hier einiges lernen, wie wir Frieden suchen und fördern sollen in dieser gottlosen Welt, in der wir leben. In dieser Zeit, in dieser Welt, wie wir Frieden suchen sollen. Schlag doch mit mir auf 1. Mose Kapitel 31 und wir lesen ab Vers 43. 1. Mose Kapitel 31 ab Vers 43 und wir lesen bis Kapitel 32 Vers 3. Da antwortete Laban und sagte zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne und die Tiere sind meine Tiere und alles, was du hier siehst, mir gehört es. Aber meinen Töchtern gegenüber, was könnte ich ihnen heute tun oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Und nun komm, lass uns einen Bund schließen, ich und du, der sei zum Zeugnis zwischen mir und dir. Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Gedenkstein auf. Und Jakob sagte zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Dann nahmen sie Steine und machten daraus einen Haufen und aßen dort auf dem Haufen. Und Laban nannte ihn Jegar Sahaduta und Jakob nannte ihn Gal-Ed. Und Laban sagte, dieser Haufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum gab man ihm den Namen Gal-Ed und Mizpah. Weil er sagte, der Herr halte Wache zwischen mir und dir, wenn wir uns nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter unterdrücken und wenn du noch andere Frauen zu meinen Töchtern hinzunehmen solltest, kein Mensch ist bei uns. Siehe, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Und Laban sagte zu Jakob, siehe, dieser Haufen und siehe, der Gedenkstein, den ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Haufen sei Zeuge und der Gedenkstein ein Zeugnis, dass ich nicht über diesen Haufen zu dir hinausgehe und dass du über diesen Haufen und diesen Gedenkstein nicht zu mir hinausgehst, zum Bösen. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen zwischen uns richten, der Gott ihres Vaters. Da schwor Jakob bei dem Schrecken seines Vaters Isaak. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Jakob zog seiner Wege, da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Ich habe diesen Predigttext überschrieben mit Frieden in der Welt. Im Neuen Testament werden wir aufgerufen, nicht nur innerhalb der Gemeinde den Frieden zu fördern, sondern gegenüber allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Römer 12, Vers 18. Jagt dem Frieden mit allen nach, Hebräer 12, Vers 14. Erinnere sie, niemanden zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen, Titus 3, Vers 2. Die Apostel, sie rufen uns hier sozusagen zu einer gläubigen Diplomatie auf, in diesem Leben, in dieser gefallenen, in dieser gottlosen Welt, dass wir einen Frieden suchen sollen, selbst mit denen, die keinen Frieden mit Gott haben, dass wir einen Frieden fördern sollen auf dieser Welt, in dieser Zeit, auf zwischenmenschlicher Ebene. Doch das kann übel missverstanden werden. Und es kann sogar letztendlich Gott lästern und das Zeugnis des Glaubens zerstören, wenn wir einen weltlichen Frieden mit dem himmlischen Frieden vertauschen. Jakob zeigt uns hier, wie gläubige Diplomatie im rechten Sinne zu verstehen ist. Und auch hier wollen wir daraus lernen. Erstens, Vereinbarung ohne Einigkeit. Vereinbarung ohne Einigkeit. Dieser Bund zwischen Jakob und Laban, es ist kein Freundschaftsbund. Es ist nicht ein Bund, der sagt, ach, es ist alles in Ordnung zwischen uns. Jakob ist heimlich mit seiner Familie und all seiner Habe geflohen aus Haran, als Laban, sein Schwiegervater und Arbeitgeber, gerade beschäftigt war. Er hatte Angst vor ihm. Er ist geflohen vor ihm. Und dieser Laban ist Jakob mit seinem ganzen Clan hinterhergeeilt, ist ihm nachgejagt. Er wollte ihn daran hindern, zurück in sein Land zu gehen. Offensichtlich hatte Laban vor, Jakob, wenn nötig, mit Gewalt und Zwang zurückzuholen. Doch Gott selbst hat es verhindert. Gott selbst ist eingegriffen, indem er Laban im Traum erschienen ist und ihm verboten hat, Jakob irgendetwas Böses anzutun. Es ist also durchaus eine bedrohliche Situation zwischen Laban und Jakob. Zwischen Laban und seinen Brüdern und Jakob und seiner Familie ist die Lage sehr angespannt. Es ist fast wie eine Kriegssituation. Hier wird gedroht mit Gewalt, mit Kraft. Letzte Woche haben wir gelesen, wie besonnen Jakob auf die wüsten Anschuldigungen Labans reagiert hat. Wie vorbildlich er mit Kritik umgegangen ist. Jakob hat seine eigene Schwachheit, hat seine Angst zugegeben und hat sich dann bereitwillig prüfen lassen, um seine Unschuld zu beweisen. Doch nachdem Laban ihm nichts nachweisen konnte, hat Jakob ihn wiederum deutlich, aber sachlich kritisiert und ihm aufgezeigt, wie treu und rechtschaffen Jakob alles erworben hat, was er hat. Aber wie ungerecht und wie unbarmherzig und betrügerisch Laban selbst mit ihm umgegangen ist, 20 Jahre lang. Aber Laban ist nicht bereit, seine Fehler zuzugeben, sich selbst in dieses Licht zu stellen. In einem Anfall fast unfassbarer Ignoranz und Dreistigkeit ruft er auf, aus alles, was du hast, gehört mir. Die Frauen, die Kinder, das Vieh, alles, was du siehst, mein ist es. Er bleibt stur, er bleibt hartherzig. Und gleichzeitig spielt er den liebevollen und milden Großvater, der nur zurückweicht, um seinen Töchtern und Enkelkindern nicht schaden zu müssen. Er präsentiert sich liebevoll und hat es aber 20 Jahre lang überhaupt nicht gezeigt. Und genau in diesem Moment schlägt er nun Jakob vor, und nun komm, lass uns einen Bund schließen, ich und du, der sei zum Zeugnis zwischen mir und dir. Und ist das die richtige Situation für einen Friedensbund? Ist das nicht verlogen und falsch? Was will er denn jetzt mit einem Bund? Er hasst doch Jakob. Er ist doch feindlich gesinnt gegen Jakob. Er will doch bloß diesen Bund, weil er merkt, dass er nicht mehr gewinnen kann, dass er nicht mehr im Vorteil ist, dass er nicht mehr etwas zu seinem eigenen Nutzen herausziehen kann und schlägt deswegen diesen Bund vor. Nun, Jakob gibt keine direkte Antwort auf Labans selbstherrliche Rede, aber er handelt. Er richtet einen Gedenkstein auf und bestätigt damit, dass er bereit ist, diesen Bund mit Laban einzugehen. Es ist ein Bund des Friedens. Inmitten von Streit, inmitten von Auseinandersetzung, inmitten von Ungerechtigkeit. Wir finden auch all die bedeutenden Elemente eines Bundesschlusses aus der damaligen Zeit in diesem Text. Es wird ein Bundeszeichen gesetzt, hier dienen der Gedenkstein und dann der Steinhaufen als Zeichen und Erinnerung des Bundes. Außerdem gibt es ein Opfer, das geschlachtet wird, und ein Schwur, der vor Gott bekräftigt wird. Und schließlich wird der Bund mit einem gemeinsamen Essen besiegelt. All diese Elemente eines formellen Bundes der damaligen Zeit zwischen Menschen wird hier aufgerichtet. Jakob gibt also eine offizielle Vereinbarung mit Laban ein, so ähnlich wie Abraham und auch Isaak mit den jeweiligen Philisterkönigen getan haben, die einen Bund suchten mit ihnen. Ein Abkommen des gegenseitigen Friedens. Oder wir können auch sagen, eine Art Nicht-Angriffspakt. Dieser Bund ist kein Zeugnis, dass alle Unstimmigkeiten überwunden sind. Dieser Bund ist keine Erklärung Jakobs, dass Laban mit seinen dreisten Behauptungen recht hat. Nein, dieser Bund ist eine Vereinbarung zum Frieden, ohne dass sie in ihren Ansichten und Beurteilungen einig geworden sind. Und das ist wichtig zu verstehen. Jakob geht einen Frieden ein, ohne Einigkeit in allen Dingen. Und dieser Bund des Friedens ist kein Zeichen, dass er gutheißt, was Laban sagt oder tut. Jakob ist bereit, diesen Friedensvertrag einzugehen, nicht weil er Labans Haltung gutheißt, sondern weil er überzeugt ist, es lohnt sich nicht, weiter Kraft und Mühe aufzuwenden, um für sein Recht einzustehen gegen Laban. Sondern er will in das Land Kanaan ziehen nach dem Wort Gottes. Er will diesen Laban und diesen ganzen Konflikt endlich beiseite lassen, um das zu tun, wozu Gott ihn berufen hat. Wozu Gott ihn beauftragt hat. Ziehe zurück in dein Land. Obwohl Jakob im Recht ist, würde ihn ein anhaltender Streit mit Laban kein Gewinn sein, sondern ihn nur noch weiter davon abhalten, das zu tun, was viel wichtiger ist. Und Jakob ist daher bereit, Laban seine verblendete Ehre zu lassen, ihm seine Schuld nicht länger nachzutragen, obwohl er uneinsichtig ist und sich ihm im Frieden von Laban zu trennen. Inwiefern ist das eine Lehre für uns? Für dich und mich? Nun, als Christen erleben wir Unrecht, falsche Vorwürfe, üble Nachrede, vielleicht auf dem Arbeitsplatz, vielleicht unter Freunden, vielleicht in deiner eigenen Familie. Und genau wie Jakob ist es richtig und gut, wenn wir uns mit gutem Gewissen verteidigen können. Wenn wir sagen können, okay, ich lasse mich überprüfen, ich bin bereit zu schauen, ist da etwas wahr von der Kritik in meinem Leben. Und es ist gut und richtig, wenn wir auch die Fehler unserer Gegner sachlich aufzeigen können. Das gehört zum Zeugnis des Glaubens in dieser Welt. Doch der Kampf um unser Recht oder Der Kampf um unseren Ruf darf nicht unser Hauptanliegen in dieser Welt werden. Es darf nicht der Bereich sein, wo wir am meisten Kraft und am meisten Zeit für investieren. Jesus und die Apostel, sie rufen uns auf, friedfertig und friedensbereit zu sein, sogar, wenn nötig, Nachteile oder Unrecht zu ertragen. Frieden mit den Menschen der Welt zu suchen, bedeutet nicht, ein Freund der Welt zu sein. Bedeutet nicht, in allem mit der Welt einig zu sein. Bedeutet nicht, zu bestätigen, die Gesinnung und die Haltung und die Aussagen der Welt. Sondern den Streit in der Welt nicht höher zu achten, als es angemessen ist. Johannes Calvin, er schreibt: Damit uns Gott aber durch seine Güte unterstützt, sollen wir lernen, unsere Pflichten rechtmäßig zu erfüllen. Und wir sollen die Wiederherstellung des Friedens nicht erschweren. Wenn wir für gute Dienste Ungerechtigkeit ernten, wollen wir in Hoffnung schweigend unser Kreuz tragen, bis uns der Herr hilft. Nun ist es das nicht die Gesinnung, die Jakob hier zeigt? Ist das nicht die Gesinnung, die Schrift von uns Christen verlangt? Jage dem Frieden nach, sei bereit zu vergeben und einen Streit nicht weiterzuführen, wenn keine Einsicht bei dem anderen zu erwarten ist. Mach nicht deinen Stolz, deinen Ruf, deinen Kampf um dein Recht zum Grund, einen Streit immer weiterzuführen. Das wirkt vielleicht schwach in dieser Welt. Aber der Teufel schwächt uns viel mehr durch falsche Kampforte, in denen wir groß auftreten können, aber doch geistlich völlig unnütz sind. Wende deine Kraft und deine Zeit dafür auf, den Herrn zu dienen, seinem Wort zu gehorchen, sein Reich zu suchen. Und so viel von dir abhängt, lebe mit allen Menschen in Frieden. Suche mehr nach der Gerechtigkeit Gottes, als dein Recht in dieser Welt herzustellen. Zweitens, Verbundenheit ohne Einheit. Wir sehen bei Jakob auch eine bemerkenswerte Weitherzigkeit. Nachdem Jakob auf Labans Vorschlag schweigend einen Gedenkstein aufgerichtet hat, da sagt er: Sammelt Steine. Und dem wird gleich Folge geleistet. Dann nahmen sie Steine und machten daraus einen Haufen und aßen dort auf dem Haufen. Aber zu wem sagt er das? In Vers 46 heißt es: Und Jakob sagte zu seinen Brüdern: Sammelt Steine. Wer sind Jakobs Brüder? Nun, einige Ausleger tun sich hier schwer und denken, es müssen seine Kinder sein. Oder seine Knechte, aber nennt er die Brüder? Denn Jakob hatte doch gar keine Verwandten bei sich. Er ist doch alleine nach Haran gezogen. Und auch wenn Brüder nicht immer nur die direkten Geschwister meint, sondern auch die Verwandtschaft, aber er hatte doch gar keine Verwandtschaft da. Außer seine eigene Familie und seine Kinder wird er kaum Brüder nennen. Doch Jakob hat schon in der Diskussion zuvor deutlich gemacht, dass er die Familie Labans, die mit Laban gekommen ist, um ihn zu jagen, dass er sie auch als seine Familie sieht. Immerhin hat er in die Familie hineingeheiratet. In Vers 32 sagt er zu Laban: Untersuche hier vor unseren Brüdern, was bei mir ist. Und in Vers 37, lege es hier vor meine Brüder und deine Brüder. Sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. Zugegeben, mit Laban ist der Kontakt wirklich sehr schwer und die Beziehung ist sehr angespannt. Doch Jakob vermeidet ausdrücklich, sein Urteil über Laban auf alle seine Verwandten zu übertragen. Der Streit mit Laban bringt ihn nicht in Konflikt mit allen, die zu Laban gehören. Wie oft verfallen wir in dieses Denkschema? Jeder Freund oder Unterstützer meines Feindes ist auch mein Feind. Oh, wenn du nicht auf meiner Seite stehst, dann bist du gegen mich. Entweder du hilfst mir oder ich sehe dich als meinen Gegner. Und es gibt keinen anderen Platz dazwischen. Entweder für mich oder gegen mich. Für Jakob gab es diesen Platz dazwischen. Wenn er auch Laban nicht gewinnen kann, so beweist er doch demonstrativ eine wohlwollende Verbundenheit mit dem Rest der Familie. Er bestätigt, ich sehe euch trotzdem noch als meine Brüder. Wir sind familiär verbunden. Ihr seid gekommen, um mir nachzujagen, aber ihr seid auch meine Brüder. Und er versucht hier in diesem Konflikt zu sagen, nein, ihr gehört nicht nur zu Laban. Auch wir sind verbunden. Dieser Streit muss nicht sein zwischen uns. Und die Verwandten Labans zeigen Jakob wiederum ihre Achtung, dass sie auf seine Bitte hin Steine sammeln. Sie tun, was er sie fragt. Und sie richten aus diesen Steinen einen Haufen auf. Und der dient dann auch sogar als Tisch, damit sie darauf essen können. An diesem Tisch essen sie gemeinsam. In Vers 54 heißt es, und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Jakob und Laban sind sich nicht einig. Es bleibt ein deutliches Misstrauen unter ihnen. Doch Jakob geht nicht in das Extrem, nun alle, die mit Laban verbunden sind, mit Kälte und Abneigung zu behandeln. Ganz im Gegenteil, er ist freundlich und zuvorkommend und herzlich und gewinnend. Er lädt sie als Brüder ein, mit ihm zu essen. Doch das bedeutet nicht, dass Jakob weiter zu der Gruppe von Laban gehört, wie in den letzten 20 Jahren. 20 Jahre lang in Haran gehörte Jakob zu der Familie Labans. Und Laban war das Familienoberhaupt, die Autorität. Aber hier, genau hier in diesem Kapitel, findet eine Trennung statt. Wir finden ganz deutliche Hinweise, denn hier begegnet uns fast alles in zweifacher Form. Ist euch das aufgefallen? Es gibt zwei Steinzeugen, diesen Gedenkstein und einen Steinhaufen. Und dieser Steinhaufen hat den gleichen Namen, aber in zwei Sprachen. Einmal auf Aramäisch und einmal auf Hebräisch. Laban, er hat ihn auf Aramäisch genannt und Jakob auf Hebräisch. Beide Namen bedeuten Haufen des Zeugnisses. Es gibt zwei Mahlzeiten, zwei Forderungen, zwei Götter, die als Zeugen angerufen werden. Und damit wird deutlich, dass dieser Bund stillschweigend bestätigt, dass Jakob eine separate, unabhängige soziale Einheit darstellt. Er trennt sich hier von Laban als Familienoberhaupt. Und er wird eine eigene Einheit. Hier findet eine Trennung statt. Jakob gehört nicht mehr zu Laban. Hier wird alles getrennt. Aber Jakob wird deswegen nicht feindselig gegenüber denen, mit denen er vorher verbunden war, mit denen er weiterhin verwandt ist. Diese Verwandtschaftsbeziehung bleibt bestehen. Ist das nicht auch für uns Christen wichtig zu unterscheiden? Ja, diese Welt ist von Gott abgefallen und ist voller Lüge und Betrug. Aber das macht uns nicht zu Feinden aller Menschen. Wir waren selbst einst wie sie. Und wir sind durch Adam mit allen Menschen verwandt. Gott hat durch einen alle Menschen geschaffen. Nun, es gibt eine klare Trennung zwischen den Kindern Gottes und den Kindern dieser Welt. Eine klare Trennung. Aber Jesus ruft uns auf, selbst denen Gutes zu tun, die sich gegen uns stellen. Sanftmut gegenüber allen Menschen zu erweisen. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Abvers 14, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Allen Menschen feindlich sind. Feindseligkeit gegen alle Menschen ist ein Kennzeichen der Verfolger der Gemeinde. Aber liebe Geschwister, es darf niemals ein Kennzeichen der Gemeinde sein. Es ist nötig, dass es eine klare Linie gibt zwischen denen, die zur Gemeinde Jesu gehören und denen, deren Gott in dieser Welt ist. Die Bibel beschreibt ein klares in der Gemeinde und in Christus und denen, die draußen sind. Es gibt eine klare Trennung. Aber Hass, Streit, böse Worte und Lästerei sollten niemals von den Kindern Gottes ausgehen. Denke nicht, dass du Christus Ehre bereitest, indem du die Ungläubigen schmähst und verachtest. Lass uns lernen von Jakob, der während dieses Bundes, in dem er sich offiziell von Laban und seiner Sippe trennt, doch die Größe beweist, liebevoll und gütig mit den anderen zu reden und zu handeln, ohne dabei die Grenzen zu verwischen. Drittens, Verpflichtung ohne Schuld. Diese Vereinbarung war kein Wunsch von Jakob, sondern von Laban. Er wollte diesen Friedensbund. Allerdings nicht, weil er so friedfertig ist, sondern aus Misstrauen und aus Angst. Die Motive für diesen Friedensbund von Seiten Labans sind Misstrauen und Angst. Er gibt dem Bundeszeichen nämlich noch einen weiteren Namen. Nicht nur Haufen des Zeugnisses, sondern auch Mizpah. Das bedeutet Warte oder Wachturm. Und er erklärt, der Herr halte Wache zwischen mir und dir, wenn wir uns nicht mehr sehen, wenn du meine Töchter unterdrücken und wenn du noch andere Frauen zu meinen Töchtern hinzunehmen solltest. Kein Mensch ist bei uns, siehe, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Laban verdächtigt seinen Schwiegersohn, er würde Rahel und Lea schlecht behandeln. Er würde ihnen schaden, wenn er nicht mehr auf sie aufpassen kann. Dabei hat Jakob bisher keinen Anlass dazu gegeben, dass er seine Frauen unterdrücken oder misshandeln würde. Im Gegensatz dazu hat Laban, ihr Vater, sie aber für seinen eigenen Gewinn missbraucht und beide Töchter klagten darüber, dass sie wie Fremde sind im Haus ihres Vaters, dass ihr Vater sie verkauft hat und sogar, dass die Brautgeschenke ihnen geraubt hat. Laban sieht seine eigenen Fehler nicht, aber er verdächtigt sie bei anderen. Ein Phänomen, das erschreckend häufig zu finden ist. Genau meine Sünden, ich sehe sie nur überall bei den anderen. Ich verdächtige sie auch überall bei den anderen. Der Dieb fürchtet um seinen Besitz und der Lügner vertraut niemanden mehr. Und Laban, er will offiziell vereinbaren, dass Jakob keine anderen Frauen zu seinen Töchtern nehmen soll. Dabei wollte Jakob von Anfang an nur Rahel und Laban drängte ihm heimlich auch die ältere Schwester auf. Doch er tut, als müsse er für das Wohl und Recht seiner Töchter eintreten und er ruft den Gott Jakobs, den Herrn, als Zeuge und als Wache auf, weil er weiß, der hat etwas zu sagen im Leben von Jakob. Er will Jakob dazu verpflichten, seine Töchter gut zu behandeln, denn er hat ein starkes Misstrauen gegen Jakob. Und die Ursache für die zweite Verpflichtung ist Angst. Er fürchtet, Jakob könnte sich bei ihm rächen für die vielen Nöte und Ungerechtigkeiten, die Laban seinem treuen Arbeiter und Schwiegersohn zugefügt hat. Vers 52 lesen wir: Dieser Haufen sei Zeuge und der Gedenkstein ein Zeugnis, dass ich nicht über diesen Haufen zu dir hinausgehe und dass du über diesen Haufen und diesen Gedenkstein nicht zu mir hinausgehst, zum Bösen. Laban weiß, ich an Jakobs Stelle würde das nicht auf mir sitzen lassen. Er hat seine ganze Truppe zusammengesucht, um Jakob Böses anzutun. Doch Gott hat sich ihm entgegengestellt und genau das ihm verboten, Jakob irgendetwas Böses anzutun. Laban ist machtlos. Aber was passiert, wenn Jakob Rache nimmt an Laban? Was passiert, wenn Gott ihn nicht daran hindert, zu mir zu kommen und mir Böses anzutun mit all seiner Familie? Er will also das Versprechen, dass der Steinhaufen und der Gedenkstein eine Grenzmarkierung sind, die Jakob nicht überschreitet, um Laban zu schaden. Laban will seiner Strafe entgehen, seiner gerechten Strafe, wenn man so will. Er will nicht die Konsequenzen tragen für all das Unrecht, das er getan hat. Scheinbar meldet sich sein Gewissen. Er merkt, oh, an Jakobs Stelle würde ich mich rächen. Aber er will sich selbst Sicherheit verschaffen. Er will davon geschützt sein. Und in diesem Zuge redet er wieder groß von sich. Und Laban sagte zu Jakob, siehe, dieser Haufen und siehe, der Gedenkstein, den ich errichtet habe zwischen mir und dir. Fällt euch was auf? Mose hat gerade berichtet, dass Jakob den Gedenkstein aufgerichtet hat und dass Labans Verwandte den Steinhaufen aufgestellt haben. Und Laban schämt sich nicht zu behaupten, ich habe alles aufgebaut. Ich habe das hier alles aufgerichtet. Völlig verblendet, dieser Mann. Was geht in seinem Kopf vor? Er merkt noch nicht mal mehr, wie lächerlich es ist, was er sagt. Er verdächtigt seine Sünden nur bei den anderen und schreibt die Verdienste anderer aber gerne sich selbst zu. Wie kann dieser Mann nun auch noch etwas von Jakob verlangen? Wie kann er in diesem Bund nun auch noch auftreten und sagen, dazu musst du dich verpflichten, Jakob? Und das auch noch vor den Augen Gottes. Er hat doch jedes gesunde Maß und jede Einsicht verloren, oder? Aber Jakob ist bereit, dem zuzustimmen. Obwohl er weder vorhatte, seine Frauen schlecht zu behandeln, noch sich an Laban zu rächen. Es war überhaupt nicht seine Absicht, aber er ist bereit, sich hier für den Frieden selbst zu demütigen, Verantwortung zu übernehmen, sich verpflichten zu lassen, sogar gegenüber jemandem, der aus Verblendung und Angst handelt. Er ist bereit dazu, diesen niedrigen Weg zu gehen. Und er selbst stellt gar keine Forderungen an Laban. Da ist nichts, was er sagt, okay, ich mache es aber nur, wenn du auf deiner Seite versprichst, dass du dies oder jenes tust. Nein. Gott ruft die Christen in der Bibel auf, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, Epheser 5. Und in Bezug auf die Feinde sagt er in Römer 12, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Christen sollen in dieser Welt Vorbilder sein. Vorbilder von Verantwortung und von Liebe. Und solche, die nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern das Böse durch Gutes überwinden. Die bereit sind, sich verpflichten zu lassen, obwohl sie keinen Anlass gegeben haben, dass ihnen misstraut werden muss. Dass sie fanatische Terroristen sind. Dass sie zu jeder Gewalttat bereit sind. Dass sie herzlos sind und unbarmherzig. Selbst wenn wir mit falschen Anschuldigungen oder selbstsüchtigem Misstrauen behandelt werden, lasst uns Frieden fördern, indem wir auf unserer Seite Verantwortung und Sanftmut erweisen. Verpflichtung ohne Schuld. Aber viertens und letztens, Verehrung ohne Kompromiss. Schließlich wird Gott als Zeuge für den Bund aufgerufen. Er wird angerufen in diesem Vertrag, in diesem Bund. Und Laban versucht hier eine Art interreligiösen Gottesdienst zu veranstalten. Er sagte noch in Vers 49, der Herr, also Jahwe, halte Wache. Er weiß, dass nichts Jakob so sehr bewegen kann und auch verpflichten kann, wie der Bezug zu seinem Gott, zu dem Bundesgott Abrahams, Jahwe. Doch während er in Vers 49 noch den besonderen Bundesnamen verwendet, versucht er in Vers 53 seinen Glauben und den Glauben Jakobs irgendwie zusammenfließen zu lassen. Hört einmal, was hier steht. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen zwischen uns richten. Der Gott ihres Vaters. Hier ist eigentlich ein Plural. Sie sollen richten. Das sind zwei verschiedene Götter. Aber dann fügt er es zusammen, der Gott ihres Vaters. Abraham und Nahor waren Brüder. Isaak war ein Sohn Abrahams und Laban war ein Enkel von Nahor. Abrahams und Nahors Vater hieß Terach. Und Laban will hier schwören bei dem Gott Abrahams und bei dem Gott Nahors. Die beiden Götter sollen richten. Und irgendwie steht vielleicht über dem gemeinsam der Gott ihres Vaters, also Terach. Es scheint, Laban weist darauf hin, dass ihre verschiedenen Glaubensrichtungen doch eigentlich einen gemeinsamen Ursprung haben. Eben auch, was die Religion betrifft, wir sind doch eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Als Josua das Volk Israel später in das Land Kanaan führt, da ruft er sie in der Gegenwart Gottes auf und erklärt in Josua 24, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und hört einmal, und sie dienten anderen Göttern. Sie dienten anderen Göttern. Laban hat im Zuge dieses Bundes ein falsches Bild von sich selbst gezeichnet, ein falsches Bild von Jakob, ein falsches Bild von dem, was er getan hat. Und Jakob konnte das alles um des Friedens willen erdulden. Er konnte es alles ertragen. Aber nun gibt Laban ein falsches Bild von dem einzigen und lebendigen Gott ab. Er vermischt ihre Religionen, will sie irgendwie zusammenbringen, als stünden sie gemeinsam vor dem gleichen Gott. Und hier handelt Jakob sehr bewusst. Da schwor Jakob bei dem Schrecken seines Vaters Isaak. Nun wisst ihr, Labans Rede ist bewusst missverständlich. Der Gott Abrahams kann verschiedene Dinge bezeichnen. Denn Abraham war vor seiner Berufung und vor seinem Auszug nach Kanaan ein Götzendiener in Ur. Aber Isaak hat nie einen anderen Gott gedient, als nur dem lebendigen Gott Jahwe. Also schwört Jakob allein bei dem Schrecken Isaaks. Nein, er geht nicht auf diese falschen Spiele ein. Keine Kompromisse, keine falschen ökumenischen Vermischungen, wenn es um die zentralen Themen des Glaubens geht. Jakob ist zu allem Frieden bereit. Mit den Menschen, selbst mit denen, die feindlich ihm gegenüberstehen. Aber nicht, wenn die Lehre über Gott oder die Art der Anbetung zu Götzendienst verkehrt wird. Nein, er schwor bei dem Schrecken Isaaks und diesem Gott allein opferte er ein Schlachtopfer auf dem Berg, von dem er dann auch den anderen gab zu essen. Nun, warum kann Jakob alle anderen Verdrehungen und Belastungen ertragen? Warum kann er all das auf sich nehmen, um des Friedens willen und und Laban es durchgehen lassen und trotzdem sich in Frieden von ihm trennen. Aber wenn es um den Namen und die Anbetung Gottes geht, ist er absolut kompromisslos. Warum? Es liegt daran, dass der Glaube an Gott der Grund ist, dass er um des Friedens willen alles andere ertragen kann. Der Friede mit Gott ist die Grundlage dafür, dass Jakob Frieden fördern kann auf dieser Erde. Trotz aller Einschränkungen, trotz aller Uneinigkeit, trotz aller Trennung, trotz aller falschen Vorwürfe. Der Grund für den Frieden, den er fördern kann in dieser Welt, ist der Friede, den er bereits hat. Der Friede, den diese Welt nicht geben kann. Jakob baut hier einen Gedenkstein auf. Und wisst ihr was? Das gleiche Wort finden wir in Kapitel 28, wo er gerade nach Haran gezogen ist, wo Gott ihm begegnet ist, wo er sich bekehrt hat. Und dort in Bethel, da erschien Gott ihm mit dieser Himmelsleiter, wo Engel auf- und niederstiegen. Und Gott versprach ihm: Ich bin mit dir. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich führen. Ich werde dich wieder in dieses Land zurückführen. Ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Das war der Frieden Jakobs. Und genau so einen Gedenkstein, wie er ihn damals in Bethel nach der Erscheinung Gottes aufgestellt hat, genau so einen Gedenkstein richtet er nun wieder auf. Und für ihn ist es mehr eine Bestätigung der Treue Gottes als irgendwie ein wichtiger Pakt mit Laban. Ihm geht es darum, hier ein Zeugnis zu geben: Ja, Gott, du bist treu. Du hast erfüllt, was du getan hast, was du gesagt hast. Und er sagte schon vorher in seiner Klage gegen Laban: Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss, du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen. Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Gott ist der einzige Grund, warum er in dieser Situation geschützt und gesegnet ist. Gott ist der einzige Grund, warum er in dieser Situation steht und lebt. Alle Versprechen Labans und alle irdischen Sicherheiten sind ihm wertlos im Vergleich zu dem Gott, der mit ihm ist. Jakob hat einen Frieden. Durch die Verbindung mit Gott, durch die Gegenwart Gottes. Und das ist der Grund, warum er diesen Frieden nicht in seinem Recht oder in falschen Kompromissen suchen muss. Und so ist es auch bezeichnend, dass er am nächsten Morgen sich aufmacht und Engel Gottes kommen ihm entgegen. Hat seine Bestätigung: Oh ja, der Herr ist da. Der Herr ist da. Gott hat ihn die ganze Zeit bewahrt. Er hat ihn geführt. Er hat ihn gesegnet. Er hat ihn geformt. Er hat ihn erhalten. Alles, nur Gott will er nicht verlieren. Weil Gott sein Friede ist, kann er friedfertig sein in dieser Welt. In dieser gefallenen, in dieser sündigen, in dieser ungerechten Welt. Nun, wie ist es mit dir? Hast du Frieden mit Gott? Frag dich das ehrlich. Hast du Frieden mit Gott? Im Christentum geht es nicht darum, wie wir einfach nur nett miteinander sein können. Sondern es geht darum: Hast du Frieden mit Gott? Und das wirkt sich aus auf dein Leben. Aber es ist nicht das Ziel für sich selbst. So viele, sie suchen einen Frieden, indem sie alles in der Schrift über den Haufen werfen, nur um Frieden mit Menschen zu haben. Und sie verleugnen damit Gott. Und sie bestätigen damit, dass der Friede mit Menschen ihnen viel wichtiger ist als wahrhaftiger Friede mit Gott. Aber da, wo du Friede mit Gott hast, erfährst du eine Kraft, in dieser Welt ganz anders umzugehen mit Ungerechtigkeit, mit Misstrauen, mit Feindseligkeit, mit Konflikten, mit Lieblosigkeit. Und du darfst ein Bote sein von dem Frieden, den diese Welt nicht kennt. Kennst du den Frieden, den diese Welt nicht geben kann? Den kein Bündnis, kein diplomatisches Verhandeln, kein Geld und keine Sicherheit der Menschen dir je geben kann? Kennst du diesen Frieden? Die Bibel sagt über Jesus Christus, er ist unser Friede. Er hat am Kreuz alle Schuld für unsere Lügen und für unseren Betrug und für unseren Stolz und für unseren Hass getragen, für unsere Verblendung von uns selbst, wie wir uns darstellen wollen. Aber am Kreuz führt Gott uns in sein Licht und zeigt, wer wir sind und was wir verdient haben. Aber da hängt Christus, Gott, der Mensch geworden ist. Er hat sein Leben als ein Schlachtopfer hingegeben, nicht um ein Versprechen abzugeben, sondern um volle Erlösung von Sünden zu bewirken und die wahrhaftige Versöhnung zwischen dem heiligen Gott und den Menschen, die durch die Sünde seine Feinde waren. Hier ist es nicht nur ein Nicht-Angriffspakt zwischen Gott und den Christen, nein, vollständige Versöhnung, vollständige Vereinigung. Christen können in dieser gefallenen Welt Boten sein von einem Frieden, der überirdisch ist. Keine Verhandlung zu beiderseitigem Nutzen, aber Zeuge von einer Gesinnung, die nicht mehr nur deinen eigenen Vorteil sucht, die sich nicht für alles rächen muss, die nicht vor allem den eigenen Stolz wahren muss. Zeuge von einer Friedfertigkeit, die diese Welt nicht kennt. Darum können Christen Friedensstifter sein, weil sie wissen, Gott führt und Gott leitet. Er hat alles in seiner Hand. Er ist es, der segnet. Er ist es, der erhält. Er hat alles unter Kontrolle. Und er wird an einem von ihm festbestimmten Tag richten. Er selbst, der sieht, selbst wenn kein Mensch da ist, ja, er ist wahrhaftig eine Wache. Gott ist wahrhaftig ein Mitzpah. Er ist eine Wache und er sieht alles. Und er wird richten. Nun, wir Christen, wir sollen friedfertig sein und uns nicht rächen. Warum? Die Rache ist mein, spricht der Herr. Gott ist wirklich ein Schrecken gegen die Gottlosen. Jesus erklärt von dem Tag, wo alle Menschen von ihm gerichtet werden, dass er aufstehen wird und zu den Gottlosen sagen wird, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Könnt ihr euch vorstellen, wie Laban an dem Tag vor Christus steht und Christus zu Laban sagen wird, alles, was du Jakob angetan hast, hast du mir angetan. Und wahrhaftig, ja, ich werde richten, denn ich bin eine Wache. Und Jesus sagt, er wird zu den Leuten sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Gott wird richten. Lass dich warnen. Lass dich warnen. Sünde bleibt niemals ungestraft. Laban bleibt nicht ungestraft für seine Vergehen. Aber auch Jakob, er war ein Betrüger, er war ein Sünder, er hat vieles falsch gemacht. Doch er hat den Frieden Gottes kennengelernt. Den Frieden, der darin besteht, dass Gott all seine Schuld von ihm genommen hat und wie schwere Steine auf den Hügel Golgatha geworfen hat. Heute ist ein Tag des Friedens. Heute ist Frieden möglich. Nicht nur zwischen Menschen. Heute ist Frieden möglich mit Gott. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann zeuge in dieser Welt von dem Frieden Christi, wie Jakob es tat. Jage dem Frieden nach mit allen Menschen. Und wenn du Christus nicht kennst, jage dem Frieden nach, der nicht bei den Menschen zu finden ist. sondern allein in der vergebenen Gnade am Kreuz von Golgatha. Bekenne deine Sünden. Oh, sei nicht wie Laban, der verblendet, so ein wunderbares Bild von sich hat und all seine Fehler nicht sieht und nicht bekennen will. Sich brüstet mit den Taten anderer. Stell dich in das Licht Gottes, denn heute ist Frieden möglich. Und wenn deine Sünden so groß sind wie der Steinhaufen, den die ganze Verwandtschaft zusammengesammelt hat, Christus kann dir Frieden schaffen in deinem Herzen, sodass die Engel Gottes auch deine Füße auf den Weg des Friedens begleiten. Oh, lass heute ein Tag sein, wo du den Frieden Gottes erfährst und ein Zeuge dieses Friedens in dieser Welt sein kannst. Dazu helfe uns Gott. Amen.